dessen hier bei euch feiern darf und mitgestalten darf. Also das ist für mich eine schöne Sache. In 14 Tagen geht es bei uns los. Alle Predigten und Bücher sind schon verpackt, bis auf die eine, die ich heute noch bei euch habe. Und dann geht es weiter weg über zwei Bundesländer hinweg. Jetzt könnt ihr ja selber dann rausfinden, wo das sein könnte. Ich möchte mit euch eine biblische Geschichte betrachten, die bekannt ist. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn ein Bibeltext bekannt ist, ja, dann denkt man, ach, kennen wir schon alles. Aber manchmal schenkt Gott es ja auch, dass das dann ganz aktuell wird und dass einem vielleicht doch wieder das ein oder andere Licht auch bei so einem Text aufgeht. Und das möchte ich euch gerne wünschen. Lukas 9, 10 bis 17. Und ich lese diesen Text vor, Lukas 9, 10 bis 17. Nach ihrer Rückkehr berichteten ihm die Apostel alles, was sie getan hatten. Da nahm er sie mit sich und zog sich in die Stille zurück in eine Ortschaft namens Bethsaida. Als aber die Volksmenge das in Erfahrung gebracht hatte, zogen sie ihm nach. Und er ließ sie auch zu sich kommen, redete zu ihnen vom Reich Gottes und machte die gesund, welche der Heilung bedurften. Als der Tag sich dann zu neigen begann, traten die 12 an ihn heran und sagten zu ihm, lass das Volk ziehen, damit sie in die umliegenden Ortschaften und Gehöfte gehen und dort Unterkunft und Verpflegung bekommen, denn hier sind wir in einer sehr öden Gegend. Doch er antwortete ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Da erwiderten sie, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, wir müssten sonst hingehen und Lebensmittel für dieses ganze Volk einkaufen. Es waren nämlich gegen 5000 Männer. Also wir können mal annehmen, dass genauso viele Frauen dabei waren und Kinder, also so um die, na, mehr als 10.000 werden es schon gewesen sein. Er sagte aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich in Gruppen von etwa je 50 Personen lagern. Sie taten so und brachten alle dazu, sich zu lagern. Darauf nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis Gottes, brach die Brote und gab sie immer wieder den Jüngern, damit diese sie dem Volk vorlegten. Und sie aßen und wurden alle satt. Dann las man die Brocken auf, die sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Diese Geschichte von der Speisung der 5000, so wird sie ja genannt, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten. Zunächst mal ist das natürlich eine Jesus-Geschichte. Sie zeigt uns Jesus als den, der das Reich Gottes bringt, der den Menschen zeigt, bei Gott gibt es das Leben im Überfluss. Wo er herrscht, da muss niemand Mangel leiden, am Leib nicht und auch nicht an der Seele. Dann ist Jesus aber auch der, der die Vollmacht hat, Wunder zu tun. Der Unmögliches möglich macht. Da, wo der Mensch nicht mehr weiter weiß, da greift Jesus ein und offenbart seine Macht. Und Jesus begegnet uns hier auch als Seelsorger, der mit den Müden und Hungrigen mitleidet, der sie aufrichtet, der sie wieder neu erfrischt und erquickt. Diese Geschichte ist aber auch eine Abendmahlsgeschichte und deshalb habe ich sie auch ein Stück weit ausgewählt, weil wir auch danach ja das Abendmahl miteinander feiern. Durch das Wunder, das Jesus hier so symbolisch und zeichenhaft vollbringt, da wird deutlich, wo Gott uns zu Tisch lädt, da ist die Fülle. Und auch die bekannten Worte, er nahm die Brote, dankte und brach sie, die weisen uns ja hin auf das letzte Mal, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod gefeiert hat. Jesus will sagen, ich selbst bin das Brot und ich gebe mich für euch hin, damit ihr leben könnt. Und schließlich ist diese Geschichte auch eine Mitarbeitergeschichte und darüber wollen wir heute Morgen ein wenig nachdenken. Denn die Jünger spielen in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Wir stellen fest, Jesus handelt und wirkt nicht ohne seine Jünger, ohne seine Mitarbeiter. Schon am Anfang dieses Kapitels 9 berichtet Lukas, wie Jesus die Jünger losschickt, das Reich Gottes zu verkünden. Wir lesen, und Jesus rief die 12 Jünger zusammen und er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und auch jetzt bei der Speisung der 5000 werden die Jünger von Jesus eingespannt. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus setzt die Mitarbeiter ein. Er macht das nicht alles alleine, obwohl er es sicherlich könnte und obwohl er die Macht dazu hätte. Darüber können wir uns doch freuen. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Egal wer wir auch sind, Jesus kann uns gebrauchen. Jeden Einzelnen. Ob wir jung sind oder alt. Ob wir viele Begabungen haben oder keine oder nur wenige oder das meinen von uns. Ob wir intelligent sind oder schlicht. Mit jedem von uns kann Jesus etwas anfangen. Obwohl wir immer wieder versagen. Obwohl wir immer wieder Niederlagen einstecken und erleben. Obwohl wir durch unser Verhalten Jesus auch immer wieder Kummer machen. Er arbeitet mit uns zusammen und er gibt uns Aufgaben und Verantwortung. Die Jünger damals sind ja auch ganz unterschiedliche Typen gewesen, ja? Es waren sehr schwierige Typen darunter. Zweifler und Nörgler, die immer wieder alles in Frage stellten, immer wieder alles schwarz sahen, immer rumgejammert haben. Leute, die schnell aus der Haut gefahren sind, ehemalige Gauner und Betrüger und ganz einfache Arbeiter. Und doch konnte Jesus jeden Einzelnen gebrauchen. Keinen von ihnen hat er auf das Abstellgleis geschoben. Es gibt ja manche Fußballer, ne? Die sitzen jahrelang auf der Ersatzbank. Ich glaube, bei den Deutschen haben auch so einige auf der Ersatzbank die ganze Zeit gesessen, ja? Und die hätten sich wahrscheinlich gewünscht, mal reinzukommen und dann doch noch die Italiener dann vom Platz zu jagen. Hat aber nicht gepasst. Sie haben nicht die Gelegenheit bekommen. Bei Jesus aber kriegt jeder die Gelegenheit. Da darf jeder in der ersten Mannschaft spielen. Alle 12 Jünger dürfen mitspielen, sogar der Judas. Und das gilt für jeden, der heute auch zu Jesus gehört. Niemand muss denken, ich bin ja nichts wert, ich schaffe das nicht, ich bin zu gering, um irgendwas noch Gutes für Jesus zu tun. Ein großer Irrtum ist das. Wir alle sind für Jesus wichtig und er bezieht uns alle in seine Arbeit mit hinein. Nun, in dieser Geschichte erfahren wir so ein paar Prinzipien über die Mitarbeit in dem Reich Gottes. Und die möchte ich mit euch kurz bedenken. Der erste Gedanke, Jesus gönnt seinen Mitarbeitern eine Pause. Vielleicht kennt ihr das. Mitarbeiter sind gefragte Leute. Und gerade die, die Gott so besonders begabt hat, die werden von allen möglichen Seiten immer wieder angefragt, ob sie diese oder jene Aufgabe wahrnehmen können. Und man nimmt das dann leichtfertig an. Man hetzt dann von Termin zu Termin, dieses und jenes zu tun und das auch noch zu schaffen und auch dieses noch zu tun. Bis sie dann eines Tages die Nase voll haben, weil sie ausgelaugt, müde, gestresst und genervt sind. Ich kenne so eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die plötzlich von jetzt auf dann ihren Dienst hingeschmissen haben, weil sie es zu viel hatten. Sie hatten sich verausgabt. Es war keine Energie, Freude mehr da, noch irgendetwas zu tun. Im Gegenteil, sie waren sogar total frustriert und haben sich ganz zurückgezogen. Schade. So geht Jesus nicht mit Mitarbeitern um. Er überfordert sie nicht. Er jagt sie nicht von einer Aufgabe zur nächsten. Als die Jünger von ihrem Einsatz in den umliegenden Städten und Dörfern zurückkommen, dürfen sie zuerst erzählen. Und Jesus zieht sich mit ihnen zurück an einen einsamen Ort, da dürfen sie erstmal entspannen. Bei Markus heißt es ausdrücklich, dass Jesus ihnen sogar gebietet, also befiehlt, ruht euch ein wenig aus. Manchmal muss uns Jesus vielleicht auch mal so einen Befehl geben, ja? Nach dem großen Einsatz, den vielen aufregenden Erlebnissen, den vielen Heilungen und Dämonenaustreibungen und sowas ist auch anstrengend. Das ist nicht Zuckerschlecken. Ja? Da gönnt Jesus den Mitarbeitern eine ordentliche Pause. Als Mitarbeiter haben wir auch Pausen nötig. Wir brauchen solche Orte, wo wir uns zurückziehen können, wo nicht die Handys klingeln, wo wir nicht ständig Angst haben müssen, da stürmt einer ins Zimmer und der stört uns. Wenn wir viel für Jesus tun, dann müssen wir auch lernen, uns viel zu erholen. Das ist ein wichtiger Satz. Ja? Überprüft das mal in eurem Leben. Wir müssen lernen, uns nicht allzu viel zuzumuten. Denn dann schaden wir unserem Körper und unserer Seele. Und das bedeutet, dass wir auch manchmal Nein sagen müssen. Christen haben immer so diese Priorität und so immer so diese Neigung, eher immer alles anzunehmen. Ja? Aber wir müssen lernen, an der Stelle Nein zu sagen und nicht alle Erwartungen und Ansprüche zu erfüllen. Dazu gehört auch, dass wir uns körperlich und geistlich fit halten. Gerade wenn wir längere Zeit angestrengt gearbeitet haben, ist so ein bisschen Entspannung und Bewegung und frische Luft wichtig. Das hilft, dein Gewicht in Schuss zu halten, ja, und so jeden Tag ein Spaziergang ist schon ganz gut für deine Seele. Wir brauchen auch die geistliche Stärkung durch Jesus. Als die Leute aus der Stadt Jesus und die Jünger an ihrem einsamen Ort aufspüren, um ihn zu hören, da werden sie nicht enttäuscht. Jesus spricht zu ihnen und er macht ihnen Mut und er gibt ihnen zu essen. Das ist für sie und die Jünger eine große Erquickung. Was kann dich geistlich erfrischen? Vielleicht ein gutes Buch, das du liest? Oder eine CD mit einer guten Predigt hörst? Wenn man längere Zeit mit dem Auto unterwegs ist, kann man zum Beispiel wunderbar, ungestört CDs hören. Es ist eine gute Sache, ein- oder zweimal im Jahr an einer Freizeit teilzunehmen, um einmal auf neue Gedanken zu kommen. In Wölmersen habt ihr doch auch sicher Freizeiten, ja? Genau, also da wäre zum Beispiel eine Gelegenheit, da mal hinzufahren oder befreiende Seelsorge zu erfahren, ja? Das ist gut. Einfach mal aus dem Alltagstrott rauskommen. Nochmal, Jesus will nicht, dass wir ununterbrochen für ihn ackern und arbeiten, bis wir eines Tages umfallen, sondern er gönnt uns die Pausen, damit wir uns erholen, neue Kraft bekommen. Wir müssen es nur lernen, uns selbst die Pausen zu nehmen. Dafür sind wir nämlich verantwortlich. Ja? Jesus gönnt uns das, aber wir sind verantwortlich, sie uns zu nehmen. Ein weiterer Gedanke, die Arbeit im Reich Gottes hat mit dem ganzen Leben zu tun. Jede Ruhepause hat mal ein Ende. Die Pause ist befristet. So ist das bei den Jüngern. Nachdem Jesus ihnen diese Zeit geschenkt hat, sich zu erholen, gibt er ihnen einen neuen Auftrag. Aber der ist anders, als die Jünger gedacht haben. Während sie noch gespannt der Rede Jesu zuhören, bemerken sie plötzlich, es wird ja schon dunkel. Sie sehen den Hunger der Leute um sich herum. Manche fangen schon an zu murren. Und dann wollen die Jünger die Leute wieder dahin zurückschicken, woher sie kommen, wo jeder selber für sich sorgen muss. Scheinbar fühlen sie sich nicht zuständig für den Lebensunterhalt der Leute. Jeder muss doch selbst zusehen, wie er zurechtkommt. Das Reich Gottes, so scheinen sie zu denken, die tolle Predigt Jesu, der wunderbare Gottesdienst, den sie gerade erlebten, den sie gefeiert haben, das ist die eine Sache. Aber das ist jetzt vorbei, Schluss, aus mit dem Vaterunser und mit dem Segen. Jetzt beginnt wieder der Alltag. Ob die Leute in der Stadt noch was zu essen bekommen, das scheint den Jüngern hier ziemlich egal zu sein. So wie die Jünger, so denken auch manche Christen. Auf der einen Seite feiern sie schöne Gottesdienste und arbeiten auch in der Gemeinde mit. Und auf der anderen Seite kommt Jesus im Alltag gar nicht vor oder nur wenig vor. Das ist so ein bisschen gespalten, ja, dieses Verhalten. Wenn man mitarbeitet und etwas für Gott tut, dann ist das in der Gemeinde. Aber man kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass Jesus auch im Alltag seine Mitarbeiter gebrauchen will. Nicht nur am Sonntag. Doch Jesus korrigiert seine Jünger. Es ist jedenfalls nicht so, dass das Reich Gottes und der Alltag nichts miteinander zu tun hätten. Jesus sagt ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Für uns gilt das Gleiche. Das Reich Gottes hat mit dem ganzen Leben zu tun, mit dem ganzen Menschen zu tun. Die Liebe gehört genauso dazu wie der Glaube. Deshalb fand ich ganz gut, Almut, dass du am Anfang den Gottesdienst begonnen hast. Mit dem Wochenspruch habe ich gar nicht so mitbekommen. Einer trage die Last des anderen. Das gehört dazu in der Woche. Vielleicht waren die Jünger damals mächtig stolz, dass Jesus sie zum Predigen und zum Heilen ausgesandt hat. Aber die praktischen Dienste, die Hilfeleistungen, für die waren sie sich zu schade. Jesus macht klar, dass es geht nicht nur um Mission, es geht auch um Diakonie. Die praktische Fürsorge an den Bedürftigen. In der Gemeinde gibt es nicht nur geistliche Aufgaben zu tun, wie beten und predigen und Zeugnis geben und Gespräche führen, sondern auch eine Menge praktischer Dienste. Und wir brauchen Leute für die Technik, für den Fahrdienst, für die Begrüßung an der Saaltür, für die Reinigung, für das Unkrautjäten auf dem Gelände. Für Jesus ist wichtig, dass wir auch in so praktischen Dingen ihm zur Verfügung stehen. Dass wir da zupacken, wo Hilfe gerade nötig ist. Die Leute hatten damals nach einem anstrengenden Tag großen Hunger. Sie brauchten jetzt dringend etwas für zu essen. Und Jesus zeigt, dass er auch für diese körperlichen Bedürfnisse zuständig ist. Er geht nicht an der Not der Leute vorbei, sondern er gibt den Jüngern den Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Ein dritter Gedanke, Mitarbeiter haben ihre Grenzen. Also ich stelle mir die Jünger vor, nachdem Jesus das so gesagt hat, und sie werden sich verdutzt angeguckt haben. Was sollen wir tun? Den 10.000 Leuten was zu essen geben? Ist doch kaum was da. Die Jünger, die eben noch so viel von ihren tollen Taten erzählt haben, die sind jetzt mit ihrem Latein am Ende. 5 Brote und 2 Fische haben sie gerade noch auftreiben können. Jemand von euch kann ja mal ausrechnen, für wie viele Personen das mal gerade reicht. Ist ja immerhin besser als nichts, ne? Also ein paar werden vielleicht schon satt, aber was ist das angesichts dieser vielen Leute? Wir kennen das. Was wird nicht alles von uns erwartet? Nicht nur im Beruf, in der Schule, sondern auch in der Gemeinde. Wie schnell passiert es, dass wir uns überfordert fühlen, so alle Erwartungen und Ansprüche erfüllen zu wollen. Und manchmal übernehmen wir dann einfach irgendwelche Aufgaben, die wir gar nicht bewältigen können, bloß weil andere uns dazu überredet haben. Natürlich hat Jesus jedem von uns auch Gaben anvertraut. Ist ja nicht so, dass wir ganz mit leeren Händen dastehen, nicht? Aber oftmals fehlt uns dann die Zeit und die Kraft, diese Gaben auch dann wirkungsvoll einzusetzen. Oder wir erzielen keinen Erfolg, weil wir die Arbeit durch Fehler oder durch Nachlässigkeit oder durch andere Unzulänglichkeiten zunichte machen. Wie soll man denn da austeilen und weitergeben, wenn man so wenig in den Händen hat? Taugen wir für Jesus als Mitarbeiter überhaupt was, wenn unsere Möglichkeiten so begrenzt sind? Und habt ihr euch vielleicht nicht auch als Gemeinde mal diese Frage gestellt, was können wir als kleines, armseliges Häuflein schon Großes hier in Oberramstadt bewirken? Wie sollen wir den anderen was abgeben, wenn wir selbst nicht viel haben? Wie können wir andere finanziell unterstützen, wenn uns selbst das Wasser bis zum Hals reicht? Wir sind doch hier in der Wüste, so haben die Jünger vermutlich gedacht. Wie sollen wir jetzt zu dieser späten Stunde für so viele Leute noch was zu essen bekommen? Sie sind ratlos. Sie sind am Ende. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sie haben vergessen, dass gerade die Wüste seit jeher ja auch der Ort gewesen ist, an dem Gott seine müden, seine schwachen und verzagten Leute nahe war und sie auf wundersame Weise versorgt hat. Das Volk Israel, das jahrelang durch die Wüste zog, hat er Tag für Tag mit Manna versorgt, sodass es nicht verhungerte. Oder dem Propheten Elia, der lebensmüde unter dem Wacholder liegt, stärkt Gott durch einen Engel mit Brot und Wasser und er gibt ihm neue Kraft für die bevorstehende Aufgabe. Oder als Jesus in der Wüste nach 40 Fastentagen vom Teufel versucht wird, da schenkt Gott ihm zur richtigen Zeit das richtige Wort, um den Teufel in die Flucht zu schlagen. Daran wollen wir uns auch erinnern, wenn wir glauben, dass wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Gott ist gerade in den Schwachen mächtig. Und wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass wir diesen Auftrag ausführen können. Ja? Er beruft uns doch nicht in einen Dienst und lässt uns dann im Regen stehen. Gerade dann, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wird uns bewusst, wie sehr wir auf die Hilfe und Macht Jesu angewiesen sind. Uns wird klar, dass er letztlich der Handelnde ist. Dass wir nichts aus uns selbst heraus können, sondern dass Jesus in uns und durch uns wirkt. Und das ist der nächste Gedanke, der hier deutlich wird. Jesus hat unbegrenzte Möglichkeiten. Es ist erstaunlich, wie Jesus mit Leuten umgeht, die mit leeren Händen vor ihm stehen und darüber fast resignieren. Er sagt nicht, naja, Pech gehabt, mit euch kann ich ja sowieso nichts erreichen, ihr habt ja nichts. Jesus gebraucht die Jünger auch mit ihren Grenzen. Er gibt ihnen eine Organisationsaufgabe. Sorgt dafür, dass die Leute sich in Gruppen zu je 50 hinsetzen. Jesus begegnet uns hier als Organisator. Ja, ihr Lieben, manche Dinge im Reich Gottes müssen auch organisiert werden. Es gibt sogar die Geistesgabe der Organisation, ja, die der Heilige Geist der Gemeinde zuteilt, damit manche Dinge im Gemeindeleben geregelter und organisierter ablaufen können. Also achtet das nicht gering, wenn bestimmte Dinge organisiert werden müssen. Manchmal dient es dazu, dass Jesus gerade da seine Macht auch offenbaren will. Jesus ist hier der Seelsorger auch, der den Jüngern das Gefühl gibt, wir und das bisschen, was wir haben, sind unserem Herrn wichtig. Und dann nimmt er die 5 Brote und die 2 Fische und er dankt für sie. Das ist erstaunlich, nicht? Er bittet nicht für sie, er dankt für sie. Er dankt für das, was da ist. Vielleicht würde Gott mehr in unserem Leben tun, wenn wir mehr danken als bitten. Wie wichtig ist uns der Dank für das, was wir haben? Sind wir dankbar für die Gaben, die wir empfangen haben, oder sind wir dauernd unzufrieden und schauen neidisch auf die anderen, die mehr haben, die vielleicht begabter sind als wir? Seid nicht traurig und deprimiert, selbst wenn wir nur wenig haben. Unser Herr hat unbegrenzte Möglichkeiten, er kann aus wenigem viel machen. Manches, was wir als wenig und gering betrachten, kann gerade für den anderen viel bedeuten. Jemand leidet vielleicht unter Einsamkeit. Und wir bekommen von Jesus den Auftrag, schreib ihm doch mal einen kleinen Brief, der ihn ermutigt, oder eine E-Mail. Das ist für uns keine große Sache. Also wir brauchen nur einen Bogen Papier, einen Kugelschreiber oder einen Computer und eine halbe Stunde. Ach, vielleicht noch nicht mal eine halbe Stunde, Viertelstunde Zeit. Aber für den Menschen, der diesen Gruß bekommt, mag das so viel bedeuten, dass er sich noch Wochen und Monate drüber freut. Oder wir stehen im Gemeindezentrum an der Saaltür und begrüßen die Gäste. Mit einem Lächeln, mit einem freundlichen Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Vielleicht ist das in unseren Augen ein kleiner, unbedeutender Dienst. Aber der Gast, der Fremde, der freundlich begrüßt wird, wird sich möglicherweise darüber sehr, sehr freuen. Er wird sich für die Botschaft des Evangeliums öffnen. Er wird vielleicht neugierig sein, mehr über diese Gemeinde zu erfahren. Oder ein Ehepaar bittet uns, an einem Abend doch mal auf die Kinder aufzupassen. Für uns ist das vielleicht eine Kleinigkeit. Also für manche ist das nicht. Ist ja heute vielleicht auch nicht immer so ganz leicht. Ne? Also die Kleinen schnell ins Bett zu bringen und dann so anderthalb Stunden da abzusitzen, bis die Eltern wieder kommen. Aber für dieses Ehepaar ist es vielleicht unheimlich wichtig, zu zweitmal einen schönen Abend zu verbringen. Ich weiß noch, als unser Benjamin klein war, da war es für uns Eltern ein Höhepunkt, dass wir eine Frau, eine ältere Schwester in der Gemeinde hatten, die einmal im Monat auf ihn aufpasste, sodass wir unseren Eheabend haben konnten. Das war für uns ein Highlight. Und wir denken manchmal, ach, ist doch nichts Großes. Aber Jesus kann viel daraus machen. Er kann aus wenigem etwas Großes machen, etwas Bedeutendes, etwas wirkungsvoller. Vielleicht ist das sogar wirkungsvoller als manche Predigt oder manche Aktion, die wir machen. Dass aus dem Wenigen viel wird, ist ein Wunder. Wie das jetzt bei der Speisung der 5000 geschieht, erzählt Lukas nicht. Nach dem Dankgebet bricht Jesus Brot und Fisch und gibt es den Jüngern und die verteilen es an die Leute immer wieder, bis sie alle durch sind. Wahrscheinlich denken die gar nicht drüber nach, was da passiert, weil die so viel zu tun haben. Und die anderen, die essen das und alle werden satt. Mehr sagt Lukas nicht. Und mehr brauchen wir auch gar nicht zu wissen. Es ist einfach nur nötig, dass wir offen sind, dass Jesus uns da etwas anvertraut und uns gebrauchen will. Gerade mit unseren begrenzten Möglichkeiten. Und das dürfen wir dann fröhlich verteilen. Damals sind alle satt geworden und es war sogar noch was übrig, steht hier. Ich denke auch, das ist wie eine Verheißung für uns. Bei Jesus ist die Fülle. Er hat heute noch genug übrig, um alle Menschen satt zu machen. Und wir dürfen seine Gaben austeilen. Das ist toll. Das bedeutet, unsere Arbeit, die wir für Jesus tun, ist nicht vergeblich. Und wir können sogar noch von dem, was wir empfangen, etwas abgeben. Und der wichtige Punkt am Schluss, Mitarbeiter geben Jesus selbst weiter. Das möchte ich jetzt nochmal im Blick auf das Abendmahl betonen. Es gab Zeiten, in denen man diese Geschichte von der Speisung der 5000 sehr moralisch, sehr menschlich verstanden hat. Der Sinn der Geschichte war dann, also seid bereit, ihr lieben Christen, mit den anderen zu teilen, mit den Bedürftigen und mit den Armen zu teilen und dann werden auch alle satt. Ja, also auf dieser ganz menschlichen Schiene. Das hat einen Sinn, das macht auch einen Sinn, aber es ist nicht das Einzige, was hier deutlich wird, vielleicht auch nicht das Allerwichtigste, was hier deutlich wird. Denn der Lukas setzt Jesus hier in Bezug zum Abendmahl. Da nahm er die 5 Brote und dankte und brach sie und gab sie den Jüngern. Das sind exakt die Worte, die ja auch bei der Einsetzung des Abendmahls vorkommen. Jesus gibt nicht einfach nur Brot, damit sie es austeilen können. Er gibt nicht nur genug zum Essen, sondern er gibt, wie Johannes 6, Vers 35 sagt, sich selbst das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Das Reich Gottes besteht nicht aus vollen Mägen und anderen schönen Zuständen. Das ist nicht so ein Schlaraffenland, das Land der tausend Glückseligkeiten. Sondern Jesus selbst ist das Reich Gottes. Da, wo Jesus ist, da ist Reich Gottes. Da herrscht Gott. Und wer ihn in sein Leben aufnimmt, der hat jetzt schon an seinem Reich Anteil. Der befindet sich in diesem Bereich, in dem Gott regiert und segnet und heilt und vergibt und erneuert. Bei Jesus wird der Lebenshunger gesättigt. Er ist gekommen, um uns das Leben im Überfluss zu geben. Und er hat so viel übrig, dass wir von dem, was wir empfangen, auch noch weitergeben können. Die Geschichte lädt uns ein, dass Mitarbeiter oft zum Abendmahl gehen sollten. Denn gerade am Abendmahl wird deutlich, wovon wir leben. Der Herr gibt sich uns selbst. Immer dann, wenn wir das Brot essen, dann erinnern wir uns daran, dass er sich am Kreuz für uns hingegeben hat, damit wir leben können. Und wir wollen zu ihm einladen und ihn weitergeben als Brot des Lebens. Das ist das Allerwichtigste, das wir als Mitarbeiter tun können. Jesus weitergeben an die Leute. Das ist die Hauptaufgabe der Mitarbeiter Jesu. Alles, was wir tun, muss diesem Ziel untergeordnet sein, Jesus weiterzugeben. Und das ist auch die schönste und ehrenvollste Aufgabe. Wir sind berufen, dabei mitzuhelfen, dass die Menschen ewiges Leben bekommen. Das ist doch ein lohnendes Ziel, im Reich Gottes mitzuarbeiten. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Bitteschön.